Aber was Patienten und Ärzte leider nicht verstehen, ist einfach, es ist wahnsinnig lukrativ, Ärzte und ganz speziell Onkologen zu belügen, zu betrügen. Für wenige Euro produziert man das und das kann man jetzt nicht für Tausende, sondern für Hunderttausende. Und da kann mir keiner erzählen, das war ausschließlich zum Wohl der armen Krebspatienten. Nein, das war zuerst mal zum Wohl von Pharmafirmen. Da muss man sich wirklich fragen, wie kam es eigentlich, dass so eine unglaublich aggressive Therapie sozusagen als Standard festgelegt wurde? Aber weißt du, das sind Daten, die interessieren die Pharmafirmen. Ja. Es geht doch nur darum, diese Daten zu kaufen, um irgendeine Art und Weise zu haben, um den Arzt Geld zufließen zu lassen. Ja.
Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Lothar Hirneise, der schon vor Jahren in meiner Sendung war, als mein Kanal noch relativ klein war und Krebsforscher und Spezialist im Bereich Krebs ist. Ich freue mich riesig auf dich, lieber Lothar.
Hallo Matthias, freue mich auch hier zu sein, ja.
Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir hatten uns, glaube ich, einige Jahre nicht gesprochen, ne?
Ja, ja. Wobei, wir kriegen ja immer gegenseitig von uns Dinge mit. Das ist ja mit dieser schönen, modernen Welt so schön heute auch, ja.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das letzte Mal waren wir mitten in der Corona-Zeit im Interview.
Genau.
Und da kann ich mich noch gut erinnern, als du mir erzählt hast, wie sie dich auf Mallorca drangsaliert haben.
Sehr, ja, sehr. Hat dazu geführt, dass ich diese Dienste verlassen habe, ja.
Ah, interessant, ja, sehr interessant. Heute ist das Thema Krebs immer noch ein sehr wichtiges Thema, einfach weil viele Menschen an Krebs erkranken. Also nach den Spritzen ist es ja noch schlimmer geworden. Und ich hatte gerade schon in unserem Vorgespräch gesagt, wenn ich mal irgendwo irgendwelche Spielfilme sehe, dann kommt es ja ganz häufig vor, dass Menschen in den Filmen eben an Krebs erkranken und dann immer Chemotherapie machen. Und das ist ja so ganz tief im Unterbewusstsein verankert, sodass die wenigen, die es nicht machen, also eine ganz große Angst haben, was denn passieren würde, wenn sie es nicht tun. Das heißt, diese Verknüpfung, jemand hat Krebs und muss dann Chemotherapie machen, die ist so tief im Unterbewusstsein, zumindest in Deutschland, verankert, dass ich das schon relativ krass finde und ich würde einfach gerne mal deine Sichtweise dazu erfahren.
Naja, es gibt ja viele Studien, vor allem während Corona kamen gleich mehr raus, wo ich auch teilweise erschrocken war, wie einfach Menschen zu beeinflussen sind. Und ich habe früher immer gedacht, man muss lügen, ich weiß nicht, 100 Mal hören oder so, bevor man es echt verinnerlicht. 5 bis 7 Mal reicht schon, wenn du 5 Mal das Gleiche hörst. Dann gibt es schon in deine Synapsen Verankerungen, dass du glaubst, das ist gut, das ist stimmt. Ich meine, ich bin ein Krimi-Fan. Das ist ja nicht nur bei medizinischen, ich nenne es mal Schwester-Stefanie-Sendungen, ja, die übrigens, nur so am Rande erwähnt, extrem gesponsert sind von Firmen. Weil manche dieser Serien würde es gar nicht geben, wenn die kein Geld bekommen würden. Wer Krimis anschaut, dem fällt sicherlich auch mal auf, dass die da immer rauchen.
Obwohl Rauchen. Oder trinken.
Oder trinken. Mhm. Aber Rauchen ist so, weißt du, eigentlich in den letzten Jahren schon deutlich weniger geworden. Aber nee, die Chefkommissare, sage ich jetzt mal, mit fast allen Krimis rauchen, ja. Und auch Rauchen wird immer noch, da ja die Firmen, jetzt die Tabakfirmen keine Werbung mehr normal machen dürfen, müssen die das halt einfach irgendwo platzieren, ja. Das nennt man ja Product Placement, so schön im Englischen, ja. Und das ist überall. Aber das Schlimme, das hast du gerade angesprochen, das Schlimme ist wirklich, es ist ja, wenn du Krebs hast, nicht nur so, dass der Professor, mit dem du da redest, entscheidet, welche Therapie du machst. Wenn du Krebs hast, hast du mindestens 5 Leute um dich herum, die dir Ratschläge geben. Ja? Von den Partnern natürlich, die Kinder, die Eltern, deine besten Freunde, bis hin zum Friseur, wo du hingehst. Und jeder sagt dir, ah ja, das ist zwar schlimm mit der Chemotherapie, aber da musst du durch. Hier gleich mal ein Tipp an alle Menschen, die diese Tipps und Ratschläge von Freunden, aber auch von Ärzten bekommen. Immer fragen, mit welcher Kompetenz sagt der Gegenüber mir das eigentlich? Ja, weil diese Menschen meinen es ja alle gut mit mir. Das ist ja nicht so, dass die mir irgendwas Schlechtes antun wollen. Auch übrigens bei den Ärzten, die Chemotherapie verschreiben, die wollen fast immer, sage ich mal, ein paar bekommen ja verdammt viel Geld dafür, aber die meisten nicht. Die wollen das Beste für mich. Aber was Patienten und Ärzte leider nicht verstehen, ist einfach, es ist wahnsinnig lukrativ, Ärzte und ganz speziell Onkologen zu belügen und zu betrügen.
An dieser Stelle eine kleine Unterbrechung. Wenn dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit 5 Sternen bewertest. Vielen, vielen Dank.
Und wie funktioniert das? Die ersten Lügen müssen Sie schon an der Universität hören, weil was Sie nicht wissen ist, wie die ganzen Pharmafirmen sich wirklich die Klinke in die Hand geben an den Universitäten, um das Curriculum, also den Lehrplan für die Universität zu beeinflussen. Dann geht es weiter im Krankenhaus. Ich kann ja im Krankenhaus als Assistenzarzt, ich muss machen, was der Oberarzt und Chefarzt sagt, sonst fliege ich da raus, ja. Und was sagen die? Die heute gehen ja alle nach Leitlinien in den Krankenhäusern, ja, weil, das wissen auch viele nicht, wenn sie sich zu weit aus der Leitlinie wegbewegen, bezahlen die Krankenkassen nicht mehr. Ja, also es gibt ja immer, ich sage mal, 3 Chefs in einem Krankenhaus. Die Oberin der Krankenschwestern, der wichtigste ist sicherlich der Verwaltungschef und dann kommt der Chefarzt. Und der Chefarzt, dem wird natürlich extrem auf die Finger geschaut vom Verwaltungschef. Und deshalb bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als diese Leitlinien genommen, sich an denen entlang zu hangeln. Und was sich ja niemand mehr fragt heutzutage, weil das hört sich ja immer an, Expertengremium, Kompetenzcenters vor und so weiter, wie das heute alle heißt. Normales Krankenhaus, es gibt den Namen, gibt's ja fast gar nicht mehr. Das sind ja alles Kompetenzzentren und Fachkliniken und so weiter. Aber niemand fragt, wer zum Teufel stellt eigentlich diese Leitlinie auf? Welche Gremien sitzen da drin? Sind es wirklich die kompetenten Menschen, die das machen? Ich bezweifle das schwer, beziehungsweise ich weiß ja, welch unglaublich großer Einfluss die Pharmaindustrie und leider übrigens auch die Politik hat. Weil man darf nicht vergessen, die Politik macht unglaublich viele Gesetze, die auf unsere Gesundheit und vor allem auf das, was Krankenkassen bezahlen müssen oder bezahlen dürfen, einen riesengroßen Einfluss hat. Und das Ganze wird dann folgendermaßen genannt, wissenschaftlich anerkannt. Und wenn man das dann, so wie du gerade in der Schwester Stefanie-Sendung im Fernseher oder im Krimi hört, ja, ist doch klar, Chemotherapie ist wissenschaftlich anerkannt. Aber wer hat es eigentlich wissenschaftlich anerkannt. Wenn man denkt, was sind die ganz großen Killer, ja, zu über 90% sind die sogenannten epithelialen Tumore, also Tumore, die aus dem Epithelgewebe hervorgehen. Und gerade bei denen ist die Chemotherapie nicht erfolgreich. Die Chemotherapie ist sehr erfolgreich bei Lymphdrüsenkrebs, bei Hodenkrebs und zum Teil wenigstens auch bei Lymphdrüsenkrebs. Da gibt es relativ gute Statistiken. Aber bei den sogenannten epithelialen Krebsarten, bei weitem nicht, bei weitem nicht. Und da muss man sich wirklich fragen, also wie kam es eigentlich, dass so eine unglaublich aggressive Therapie, muss man auch noch dazu wissen, sozusagen als Standard festgelegt wurde. Und da kann mir keiner erzählen, das war ausschließlich zum Wohl der armen Krebspatienten. Nein, das war zuerst mal zum Wohl von Pharmafirmen. Und heute ist es ja noch schlimmer, weil schon in den 80er Jahren hat man eine neue Chemotherapie gefunden. Jetzt gibt es aber schon seit 25 Jahren überhaupt gar keine neue Chemotherapie, ja? Sondern das, was es heute gibt, sind sogenannte Antikörper. Und das ist natürlich unglaublich toll. Für wenige Euro produziert man das und das kann man jetzt nicht für Tausende, sondern für Hunderttausende verkaufen. Ja,
Das heißt also, Chemotherapie bedeutet also einen extremen Profit, weil die eine extreme Marge haben auf dieses Produkt?
Auf Chemotherapie ist es nicht mehr so, weil die Patente alle ausnahmslos abgelaufen sind. Die lassen sich heute billig herstellen. Nur, es bekommt ja, Im Grunde genommen, ich habe keine Ahnung, ich sage mal, gefühlt 99%, wahrscheinlich objektiv sind es nur 90% aller Krebspatienten bekommen ja heute irgendwelche Antikörper, also Immuntherapie, sogenannte Target, also zielgerichtete Therapien, wo ich zuerst mal auf den ersten Blick nicht mal dagegen bin, weil das alles viel besser ist wie dieses Um-sich-Schlagen einer Chemotherapie oder noch schlimmer einer Bestrahlung. Ist auch ein eigenes Thema, wo extrem verniedlicht wird, aber im Grunde genommen jede Bestrahlung erzeugt ja viele neue Krebszellen. Aber die Antikörper sollen zielgerichteter, je nachdem, was auf der Oberfläche da feststellbar ist oder in den Anwirkungen in den Pathologieräumen, soll das zielgerichteter wirken. Und es gibt ja auch ein paar, ich sage mal, wie bei Lungenkrebs oder bei Dickdarmkrebs, gibt es so ein paar, ich sage mal, extreme Genveränderungen, wo dann diese Antikörper durchaus schon eine Wirkung gezeigt haben. Aber wir reden hier, weißt du, weit unter 5% aller Krebskranken. Ja? Aber verkauft wird das 95%. Also hier ist schon ein Mismatching, sage ich mal, da. Das ist ein Begriff, der in der Onkologie auch benutzt wird, deshalb benutze ich den auch gerne, aber in einem anderen Kontext natürlich, nämlich da wird einfach gegeben, verschrieben und da wird unglaublich Geld umgesetzt. Und wir reden ja immer, dass die Krankenkassen sparen wollen. Ich sage dir mal zwei Gründe, warum die Krankenkassen nicht sparen wollen. Der erste ist der, dass die ihr Budget möglichst zu 90% bis zum Jahresende, also sagen wir November oder so, ausgeben möchten. Und die möchten ganz sicher knapp über 100%, weil wir haben ein Kassensystem in Deutschland, wo die Kassen, die sparen, bestraft werden. Das ist ja ähnlich wie in diesen ganzen Ausgleichsfonds, die es ja auch gibt überall in Deutschland, da, wo ja, ich glaube, nur zwei, also Baden-Württemberg und Bayern, reinbezahlen. Und alle anderen 14 Länder holen sich Geld aus diesem Ausgleich raus. Das ist nicht korrekt. Also das ist ein Riesenproblem. Und dann ist das Nächste, die Kassen in Deutschland, genau aus diesem Grund, machen nämlich etwas, was echt pervers ist. Weißt du, dass in Deutschland die Kassen teilweise das Doppelte und Dreifache zahlen von den Kassen in anderen Ländern? Ja, also die Deutsche, die schreit immer, die AOK schreit sofort Hurra. Wir wollen jetzt für Herzeptin nicht 20.000 wie in England oder Italien bezahlen, sondern wir wollen unbedingt 40.000 bezahlen. Und für Keytruda, das kostet so 140.000, da wollen wir die volle Summe 140.000 zahlen, während National Health in England eben nur 70 oder 80 zahlt. Ja? Also da, die deutschen Krankenkassen, die sind in Europa ganz weit vorne, die immer schreien, wir wollen doppelt so viel bezahlen wie die anderen. Und was hörst du im Fernsehen? Wir müssen sparen, die Krankenkassenbeiträge geht sonst hoch. Nein, was geht denn wirklich hoch? Warum sind denn die Kosten so hoch gegangen? Also nicht wie die Inflationsrate und nicht wie unsere Gehälter, sondern exorbitant hoch. Es gibt nur einen Grund. Es gibt nicht die höhere Gehälter von Krankenschwestern und Ärzten oder die Mehrkosten von Gas im Krankenhaus. Nein, es sind die Medikamentenkosten. Ausnahmslos die Medikamentenkosten. Und hier ist es einfach so, ein Arzt kann sozusagen, je nachdem, welcher Pharmavertreter da reinläuft, kann der sich heute wirklich auswählen, welche Chemie-Cocktails er da zusammenschreibt. Und das ist schon brutal. Und glaub mir, dazu sagen, das ist alles zum Wohle für den armen Krebspatienten, das stimmt einfach nicht. Also, wenn man ein Medikament, das in der Herstellung wenige Euro kostet, für 130.000, 140.000 Euro verkauft, dann ist das für Krebspatienten. Man könnte das doch auch für 2.000 verkaufen. Ich meine, wir haben es doch gesehen, wie die Firma BioNTech in den letzten Jahren zig Milliarden gewonnen hat, ja, also Profit für ihre Aktionäre gemacht hat. BioNTech hätte ja ihre Impfstoffe zum halben Preis oder noch weniger verkaufen können und hätte immer noch 500 Millionen oder eine Milliarde verdient. Nein, man verkauft es fürs Doppelte und irgendjemand bezahlt es ja.
Ist und der da, Steuerzahler. Da
ja, es ist der Steuerzahler. So wie wir Corona bezahlt haben, was teilweise ja vernichtet wurde, was gar nicht benötigt wurde. Und wie wir diese exorbitanten Preise, ich glaube pro Spritze über 30 Euro und in der Herstellung, was reden wir von nicht mal einem Euro. Und das ist eigentlich Betrug am Steuerzahler, Aber hier in der Onkologie ist es ein Riesenbetrug am Krebspatienten, weil viel mehr Krebspatienten könnten viel mehr von den Kassen bezahlt bekommen, zum Beispiel mal eine Ernährungsberatung, zum Beispiel mal eine Auszeit, zum Beispiel mal einen Zuschuss für biologische Nahrung. Und all diese Dinge könnte man ja auch bezahlen, würde einen Bruchteil,
einen Bruchteil
kosten. Aber wird nicht bezahlt. Warum? Weil man muss Keytruda, also das ist einer der Lieblingsantikörper zurzeit in Deutschland, der 138.000 Euro kostet, den muss man verkaufen, ja.
Aber was ich nicht ganz verstehe, ich kann mich auch an eine Geschichte erinnern, es gab einmal einen homöopathischen Arzt in Amerika, der hatte eine sehr hohe Heilungsquote bei Krebspatienten mit irgendeinem sehr günstigen homöopathischen Medikament. Dem wurde die Zulassung entzogen, der wurde sogar verfolgt, weil dieses Medikament also zum einen wirksam war und ich weiß aber nicht mehr, welches das war, und zum anderen eben extrem billig. Aber was ich halt nicht verstehe ist, vielleicht kannst du das nochmal kurz drauf eingehen, weil warum unterstützen die Krankenkassen also nicht funktionierende, sehr günstige Therapien und warum geben sie dann Geld aus für also schlechter funktionierende oder gar nicht funktionierende, extrem teure Therapien? Also das ist ja aus wirtschaftlicher Sicht, ist es ja nicht logisch.
Ja, das liegt einfach in unserem System. Die Kassen müssten belohnt werden, wenn sie sparen. Aber was passiert? Angenommen, eine Kasse hat ein Budget, ich nehme jetzt einfach mal, dass man schön rechnen kann, für 100 Millionen. Ja? So. Und jetzt schafft sie es im Jahr 2025, nur 95 Millionen auszugeben für exakt die gleiche Leistung. Ja? Dann kommt sie nächstes Jahr, rutscht sie da rein und bekommt weniger Geld. Muss Leute entlassen, kann nicht mehr diese Prachtbauten dahin bauen, die ja immer haben und so weiter. Und wenn du Chef einer Firma wärst, dann würdest du das auch nicht machen. Das gleiche System ist doch bei Ärzten. Also ich kenne ja verdammt viele Ärzte. Ja. Ich kenne aber auch immer mehr Ärzte, die zum Beispiel freitags gar nicht mehr arbeiten oder die zwei Nachmittage nicht mehr arbeiten. Warum? Wenn die meisten Ärzte, die freitags arbeiten, bekommen kein Geld dafür. Nichts. Das machen sie oftmals nur noch für ihre Patienten oder dass sie das behalten können und so, ja, ihre Patienten, dass sie nicht woanders hingehen. Aber die bekommen nicht mehr Geld, wenn sie mehr arbeiten. Ich meine mal ganz ehrlich, Matthias, wo zum Teufel bekommst du weniger Geld, wenn du mehr arbeitest? Ja, das ist nur in der Medizin so. Das ist nur in diesem extrem krankhaften System. Das nächste ist ja, es gibt keine Kontrollsysteme für was. Die Kassen dürfen zum Beispiel nicht die Krankenhäuser kontrollieren. Die müssen, früher waren sie so eine Art Tagessatz, das gibt es aber schon lange nicht mehr. Heute bezahlt man sogenannte Fallpauschale. Ja? Und das bedeutet ja auch etwas total Krankes. Als Beispiel, wenn ein Patient 20 Tage oder 40 Tage im Krankenhaus ist, je nachdem, was von der Erkrankung, bekommt das Krankenhaus gleich viel Geld. Ich meine, was machst du als normal denkender Mensch, wenn du für 20 Tage Arbeit exakt das gleiche Geld bekommst wie 40? Am 21. Tag hörst du auf zu arbeiten, ja? Oder wie in dem Fall, das nennt man übrigens blutige Entlassungen, werden die Patienten halt so therapiert oder dann früher entlassen, dass sie einfach früher nach Hause gehen, dass man die Betten wieder belegen kann. Das ist ein total krankes System. Genauso, du gehst ja zum Arzt, und du siehst überhaupt nicht, wie, gehen wir mal über die Grenze nach Frankreich. Ja, so. Wenn ich in Frankreich zum Arzt gehe, bekomme ich von dem eine Rechnung. Da steht genau drauf, was er gemacht hat und ich bezahle das. Dann reiche ich es bei der Krankenkasse ein. So ein bisschen ähnlich wie bei uns bei der Krankenkasse. Ja. Aber in Frankreich sieht jeder Patient, was ein Arzt abrechnet. Wir haben keine Ahnung, was abgerechnet wird. Wenn du beim Arzt bist, du weißt überhaupt nicht, was der jetzt mit einer Krankenkasse abrechnet. Und die Krankenkasse hat keine Ahnung, was der eigentlich mit dir gemacht hat, ja. Sondern da gibt es nur noch Schlüssel, die abgerechnet werden. Da bekommt man sein Geld dafür. Und es gibt heute, glaub mir, richtig viele Firmen in Deutschland, die nichts anderes machen als Beratung. Wie kann man das, ich sag mal, noch legalsten überhaupt optimieren, das Ganze?
Also die praktisch die Ärzte beraten, oder?
Ärzte und auch Heilpraktiker. Ärzte und Heilpraktiker beraten. Also wenn du, als Beispiel, du gibst eine Infusion, Ja, so. Dann ist es ja nicht nur eine Infusion, weil du hast doch da auch reingestochen. Ja. Hast du sozusagen auch eine Blutabnahme gemacht? Nur mal als wirklich lapidares Beispiel und so. Also es gibt so Kleinigkeiten oder bestimmte Infusionen bis 30, 35 Euro musst du einen Antrag stellen und dann berechnest du halt andere Dinge dazu, damit du zum Beispiel eine Vitamin-C-Infusion machen kannst, ohne dass du Theater mit der Kasse hast. Also man muss immer in einem System so, weiß ich, so entlanghangeln. Aber das ist weder den Patienten bewusst noch überhaupt der Allgemeinheit, ja, was hier eigentlich wirklich passiert. Und das sind Ausmaße, die sind enorm und die haben einfach einen riesengroßen Einfluss, wie therapiert wird. Oder überleg mal, wenn Keytruda ein Arzt verschreibt, ja, du bist in der Lungenfachklinik, hast du lauter Leute mit Lungenkrebs, die bekommen heute fast alles diese Medikamente. Bei jedem einzelnen Medikament kassieren die 138.000 Euro. 138.000. Glaubst du wirklich, da bleibt für die Klinik, für den Chefarzt, natürlich bekommt er keine Provision, ich bitte dich, ja, aber der hält dann zum Beispiel Vorträge für diese Firma, kriegt 20.000 Euro am Wochenende. Oder der verkauft Daten, was auch legal ist in Deutschland, ja. Also du kannst ja an Pharmafirmen einfach die Daten, natürlich sind die randomisiert, also das heißt, da sind keine Namen oder irgend sowas drin, aber es sind einfach Daten. Aber weißt du, das sind Daten, die interessieren die Pharmafirma gar nicht. Es geht doch nur darum, diese Daten zu kaufen, um irgendeine Art und Weise zu haben, um den Arzt Geld zufließen zu lassen. Ja. Und das ist schon ein großes Problem, sag ich mal, weil du als Patient einfach nicht mehr weißt, ist das Optimale für mich eigentlich, ja? Oder ist es vielleicht besser, dieses Medikament gar nicht zu nehmen? Ich habe mir zum Beispiel die 160 Seiten Zulassung von diesem Pembrolizumab, heißt der Wirkstoff, ja, habe ich mir angeschaut, ja. So, und naja, weißt du, in den Studien, in der einen Gruppe haben 37 überlebt, in der anderen 47%, in der anderen 43, in einer 41. Wenn ich genügend Studien mache, habe ich diese, wie die das einmal nennen, nicht große Signifikanz, relativ einfach. Aber das reicht schon heute, um Medikamente zuzulassen. Ja. Das reicht ja heute noch nicht einmal, die zwei Hauptkriterien der Onkologie, die es früher gegeben hat, zu erfüllen. Die sind nämlich, dass der Tumor um 50% kleiner wird und dass der Mensch länger lebt. Ja, so. Diese zwei Kriterien, die ja an den Patienten am meisten passieren, ja, die gelten nicht mehr. Heute benutzen wir da auch Worte, die kein Patient versteht. Das nennt man dann Surrogatmarker. Ja, also was ist ein Surrogatmarker? Wie viel Magenblutungen hast du? Wie viel Herzinfarkte? Wie viel Myokarditis? Wie viel Durchfall? Wie viel Hautausschläge? Wie viel was da ich was? Und dann macht man ganz viele Surrogatmarker. Und dann, was auch viele nicht wissen, jetzt vergleicht man Chemo, also oder Antikörper A mit Antikörper B. Man macht von jedem Medikament, sagen wir, 50 Surrogatmarker. Und ist doch klar, dass in einer Gruppe die Leute weniger Herzinfarkt, weniger Magenblutungen und weniger Schlaganfälle haben. Und das reicht schon für Zulassungen. Also wenn Leute wissen, wie Medikamente zugelassen werden, das ist eine Katastrophe. Und dann kommt dann das Nächste. Wer bezahlt eigentlich dieses ganze Zeug? Also das müsste eigentlich der Staat machen. Der Staat hat ein Interesse, dass sein Volk gesund ist. Also müsste es ja irgendwo eine Institution geben, die kontrolliert diese Studien. Und genau das gibt es nicht, ja? Sondern die Pharmafirmen machen das. Jede vierte Studie hat das Magazin Lancet mal einen Artikel geschrieben vor Jahren. In der Onkologie wurde gar nicht veröffentlicht. Mhm. Ich meine, warum wird das nicht veröffentlicht? Jeder weiß ja warum, ja. Weil die Ergebnisse so katastrophal sind, dass man sie nicht mal mehr hintricksen kann. Das heißt, selbst bei einem schlechten Ergebnis kann man das ja so marketingmäßig beschreiben, dass es immer noch gut ist, ja. Also als Beispiel, ich habe auf einer Gruppe 5FU, also Fluoroazin, so ein übliches Chemopräparat, und auf der anderen habe ich irgendein anderes, nennen wir es Medikament B. Und 5FU hat in manchen Studien zu schlimmen, tödlichen Fällen von Magenblutungen geführt. Ja? Naja, jetzt kann man zwei Dinge machen. Wir lassen das Medikament B zu, indem wir eben keine oder weniger Magenblutungen haben. Ja? Oder aber wir nehmen auch Patienten, die haben gar keinen Magen.
Ja.
Wenn du glaubst, das ist jetzt, habe ich hervorgesponnen, so eine Studie gab es schon. Ja. So. Also hier wird getrickst, hier wird, es ist furchtbar.
Das heißt, die Firmen, die die Produkte verkaufen und damit diesen extremen Profit machen, die machen die ihre Studien selbst.
Ja.
Und schaffen es dann auch relativ leicht, dass dieses Medikamente auf den Markt kommen, oder?
Ja, ja. Das ist, und heute gibt es noch etwas anderes, das haben wir während Corona auch gesehen. Das ist ja das sogenannte beschleunigte Zulassung. Also früher war es ja so, egal ob jetzt bei Impfstoffen oder bei Krebs, also 5 Jahre war das Minimum der Zeitraum, der beobachtet wurde. Ja. Und dann wurde manchmal in Amerika von der FDA oder hier in Europa, wurde manchmal, also in Brüssel auch beschlossen, da müssen wir mal noch 2 Jahre hinlegen. Es gibt auch keinen Sinn, dieses Medikament ist nicht besser wie etwas, was viel billiger ist. Das ist ja auch das Nächste. Und dann schauen wir uns das an. Nee. Seit Herceptin in den Ende 80er zugelassen wurde, bei Brustkrebs durch ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren, ist es total üblich in den letzten 30 Jahren im Grunde genommen. Man macht irgendeine Studie, in der Studie ist irgendein Surrogatmarker, irgendetwas ist viel besser wie das andere und sofort ist es zugelassen. Oder es gibt irgendein Bedürfnis, wie bei Corona, wo ja das Volk das unbedingt haben möchte. Und bei Krebs ist es sowieso immer so. Und so wird halt, ich sag mal, bei Krebs in der Kardiologie, bei Herzerkrankungen, bei Diabetikern. Also da wird unglaublich schnell irgendetwas zugelassen. Und das ist übrigens erst der Anfang. Wo führt das Ganze hin? Jeder weiß heute ja, was mRNA bedeutet. Ja, so. Also ich sage jetzt einfach mal dieses Verfahren. Wobei das schon 2, 3 Schritte weiter ist. Inzwischen gibt es, ich sag mal, Proteine, die gar nicht mehr abgebaut werden, sondern die sich selber vermehren sogar. Ja, also du spritzt dann nur noch einmal und der hat es bis an sein Lebensende, vermehrt sich das. Und wenn man Glück hat, scheidet er das auch noch aus. Und also ein Mensch, die noch nicht mal geimpft sind oder diesen Stoff haben. So, aber die Zukunft geht ganz woanders hin. Wo wird zukünftig so viel Geld verdienen, wir können uns das gar nicht vorstellen, ist relativ einfach. Heute ist die sogenannte Gensequenzierung ist relativ preiswert geworden. Für wenige Dollar kann man sozusagen ganze Gene eines Menschen betrachten. Und zukünftig werden einfach Menschen sozusagen gensequenziert, jeder. Und dann schaut man sich das an und dann guckt man nach sogenannten Mismatches und solchen Dingen, also bestimmte DNA-Schnipsel, die vermehrt vorkommen. Und dann, bisher wird es ja nur in der Therapie eingesetzt, ja, dass man sagt, okay, gut, wenn so ein Mismatch da ist bei jemandem mit Kolonkarzinom oder Lungenkarzinom, sogenannte PD-L1-Blocker, die gibt man dann und dann kann man den Tumor oder das Tumorwachstum beeinflussen. Zukünftig ist das alles nicht mehr wichtig, sondern du bekommst dein auf dich speziell sequenziertes, vorbereitetes, targetedes Medikament. Ja, sozusagen deine eigene Impfung, damit du dann nicht diesen oder jenen Krebs bekommst. Ja, das ist das.
Als Vorbeugung.
Als Vorbeugung. Das ist das, wo das Ganze hinlaufen wird. Und das geht nur mit mRNA. Also das ist über andere Stoffe wäre das einfach technisch und von Geld her überhaupt nicht machbar. Aber mRNA kann so etwas. Also in der Zukunft wird es nicht nur die Grippeschutzimpfung im November geben, sondern es wird von Januar bis Dezember in Deutschland irgendwann, leider wird es wahrscheinlich so kommen, dass dann die Kinder auch schon geimpft werden. Wir haben es ja schon bei Gebärmutterhalskrebs. Da vergewaltigt man ja auch schon Teenager. Und nicht nur Mädchen, inzwischen sogar Jungs, wo ich dann manchmal denke, jetzt müssen die Eltern komplett verblödet sein. Also da muss ich einfach sagen, das ist echt eine Bringschuld. Und manchmal sollte man auch mal ins Internet einfach 5 Sätze lesen. Aber das tun die ja alle nicht. Die lassen sogar ihre 12-jährigen Söhne impfen inzwischen. Und das sieht man auch, wie wir geistig wirklich manchmal abwärts gehen. Ich kann das nicht mehr anders sagen. Das ist so eine Vergewaltigung der Jugend. Das ist unglaublich. Aber das ist gar nichts. Also Gardasil ist ja das bekannteste Präparat hier. Das ist nichts gegen dem, was in den nächsten Jahren kommen wird. Ja, es wird nur noch eine individualisierte Onkologie geben, zuerst in der Therapie, da sind wir ja schon. Und in ein paar Jahren wird es dann als Impfstoff sozusagen auf dem Markt sein. Und da werden ein paar Firmen Geld verdienen. Das können wir uns noch nicht mal vorstellen im Moment.
Und was wird mit den Menschen passieren, die das bekommen?
Naja, wir alle wissen es nicht. Ich meine, im Moment wird ja auch selbst in Deutschland das Wort Aufarbeitung Corona manchmal in den Nachrichten erwähnt, ja, wobei es das nicht geben wird. Das ist alles nur Verblendung, nenne ich es mal. Ja. Aber wir haben keine Ahnung, ehrlich gesagt, im Moment, was es ist. Es wird unglaublich natürlich viel gesprochen von in der Onkologie von Turbokrebs, dass es mehr Krebsfälle gibt. Und was auch klar ist und was hier ja gar nicht besprochen wird, ist, dass Krebs durch Stress entsteht. Und ganz ehrlich, Corona ist ja noch lange nicht vorbei. Überhaupt gar nicht, ja. Diese Spaltung der Gesellschaft, diesen Stress in der Politik. Ich meine, ich sag's mal ganz schwäbisch. Wir hatten noch nie so viel verblödete Politiker wie im Moment. Wir hatten noch nie Politiker, die so gelogen haben. Also Adenauers alte Worte, reicht es nicht, wenn ich es euch verspreche, soll ich es auch noch halten. Ich meine, das ist ja nun wirklich in Reinkultur. Inzwischen erleben wir all diese Dinge. Und wir können das aus meiner Sicht nicht aufhalten. Aber zurück zu deiner Frage, was wird passieren? Ganz einfach. Wir wissen heute, dass diese Spike-Proteine nicht lokal geblieben sind. Wir wissen auch, dass sie nicht einfach abgebaut sind. Wir sehen man nennt es ja dann einfach Long-Covid, aber eigentlich ist es Post-Vaccination-Syndrom und nicht Long-Covid-Syndrom. Ja? Wir haben keine Ahnung, wo das hingehen wird. Es gibt auch keine neue Statistik. Das ist interessant. Ich habe erst jetzt, vor ein paar Tagen, habe ich versucht, die letzten Daten abzurufen. 2022 sind die letzten Daten.
Es gibt keine Daten. Öffentlichkeit, oder?
Aus 23, 24 wird nichts veröffentlicht, bis jetzt nicht. Ja, und wir sind jetzt schon bald Mitte 25.
Das heißt, es gibt keine Sterblichkeitsdaten?
Also Sterblichkeitsraten, doch. Sterblichkeitsraten kann man abrufen, man kann aber keine Krebsdaten abrufen.
Ah, aha.
Ja, und ich bin felsenfest davon überzeugt, die ganzen Gentests, die da gemacht wurden, die müssen Auswirkungen haben auf Menschen. Das, ich sag mal, mehr Krebs und Krebs auch anders. Es gibt ja wenige Studien, eine in England und eine in Amerika beim Militär, die man dann aber wieder zurückgenommen hat. Und man hat behauptet, dass da ein Datenfehler passiert wird bei der Berechnung und was auch immer. Also man kommt aus allem, wenn die Zahlen nicht so stimmen, wie man es braucht, dann hat man auf einmal einen Datenfehler. Also allgemein bin ich davon überzeugt, dass es mehr kranke Menschen geben wird. Und ein paar Zahlen, da sieht man es ja relativ einfach. Ich habe ja mal ein paar Jahre in der Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet und habe noch von alten Zeiten da so ein bisschen Kontakte. Und es ist so, man hat früher schon auf eine Psychotherapie, ich sage mal ein paar Monate, oft warten müssen. Jetzt sind wir ja schon im Jahrebereich. Ja. Also die vergeben ja Termine in ein oder zwei Jahren, manche drei Jahre, auch in Kliniken. Also es ist ein unglaublicher Bedarf da. Und ich habe jetzt noch nicht mal von all den Migranten und den armen Kindern, die aus Kriegsgebieten kommen, die habe ich schon mal aus der Statistik ausgenommen. Ich rede jetzt nur, ich sage mal einfach von Kindern, von oftmals deutschen Kindern, die einfach geschädigt sind durch die Corona-Zeit. Ja. Und das alles, das muss Auswirkungen haben. Und wenn ich jetzt gerade diese ganze Zolldiskussion mit Amerika anschaue, wo es sicherlich auch darum geht, dass die Amerikaner zukünftig alle ihren Müll an Lebensmitteln nach Europa bringen dürfen, ja. Weil dazu wird es wahrscheinlich aus meiner Sicht kommen, dass der liebe Herr Trump die Autos müssen weniger Zoll zahlen und dafür darf er sein krankes Bier und seine kranke Lebensmittel nach Europa verkaufen, die Amerikaner. Und wenn ich all das mal zusammentue, dann muss es mehr Kranke geben. Es kann gar nicht anders sein. Und auch die weil immer sagen, naja, Corona ist ja vorbei. Und jetzt kannst du doch alles cool sein. Aber weißt du, was nicht vorbei ist? Die Spaltung. Weißt du, was nicht vorbei ist? Ist der Stress. Dieses Jahr wandern aus Deutschland, wir zwei gehören ja auch zu dieser Gruppe, ungefähr eine Viertelmillion Deutsche. 250.000, ja, 230, 40 waren es schon. Wahrscheinlich sind es dieses Jahr 250.000 Menschen, die einfach sagen, ich kann das hier nicht mehr mit angucken. Und auch das, warum macht man das? Weil man da, wo man ist, Stress hat. Ja, weil es einem da nicht mehr gefällt.
Absolut.
Ja, weil es daran nicht mehr gefällt. Und weißt du, für jeden, der auswandert, behaupte ich jetzt einfach mal, ja, gibt es wahrscheinlich 10 Leute, die das auch gern tun würden, aber sie können es aus familiären Gründen, aus beruflichen Gründen, weil sie nicht die mentale Kraft haben, das zu tun, bleiben die da. Aber weißt du, was die sind? Die sind alle unzufrieden. Die brauchen alle Adrenalin. Und mit Adrenalin kenne ich mich aus, weil nämlich Krebskranke keinen Adrenalin im Körper haben, weil die zu viel Adrenalin verbraucht haben. Und allein aus diesem...
Dann haben wir nochmal ganz kurz. Also, kannst du es nochmal wiederholen?
Ja, gerne. Es ist einfach so, Adrenalin ist ein Fluchthormon eigentlich. Ja, die Aufgabe ist, Zucker aus der Zelle schnell rauszubringen, damit man wegrennen kann. Ja, so. Wenn ich jetzt aber mich einfach nerve, wenn ich Stress habe, und jetzt Achtung, das ist das Wichtigste, ich rede nicht von dem Streit mit der Ehefrau, mit den Kindern, mit den Eltern oder mit dem Chef, wo man nach oben geht und nächste Woche ist es wieder weg. Ich rede von dem permanenten Stress über Jahre. In Deutschland haben in einer Umfrage 72% der Deutschen gesagt, sie gehen nicht gern zur Arbeit. Und knapp über 60% haben gesagt, sie könnten erheblich besser und mehr arbeiten, aber sie tun es nicht. Wenn ich jetzt allein diese zwei Zahlen betrachte, sind fast 3 von 4 Leuten in Deutschland unzufrieden mit dem, wie sie leben. Weil Beruf macht einen verdammt großer Teil unseres Lebens aus. Manchmal mehr wie die Zeit, wo man zu Hause mit der Familie verbringt. Ja, so. Und wenn ich allein das betrachte, müssen ja die Deutschen, die das sagen mir, die müssen mehr Adrenalin verbrauchen. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn man über Jahre mehr Adrenalin verbraucht, geht der Adrenalinspiegel einfach runter. Ja, weil die Nebennieren produzieren eine ganz kleine Menge Adrenalin und das wird einfach durch jegliche Art von Stress verbraucht. Und jetzt ist der Gegenspieler Insulin vom Adrenalin. Und auf gut Deutsch gesagt, ich mache das ganz einfach. Insulin bringt in die Zelle Zucker hinein, Adrenalin bringt es hinaus. Wenn kein Adrenalin, wenn das für andere Dinge verbraucht wird, bleibt zu viel Zucker in der Zelle. Und jetzt, Zucker ist zwar der Lieblingsstoff aller Zellen, aber zu viel Zucker tötet eine Zelle. Und jetzt muss die Zelle einen Weg finden, diesen Zucker loszuwerden. Und das macht sie ganz einfach, indem sie die Schotten dicht macht zu den Mitochondrien. Das sind da, wo unsere Energie produziert wird. So in jeder Zelle hat man so 5.000 bis 2.000 Mitochondrien. Und die lässt keinen Sauerstoff mehr da hinein. Mhm. Und jetzt wird ein sogenannter Gärungsstoffwechsel, da hat der Otto Warburg 1931, fast 100 Jahre, hat seinen Nobelpreis dafür bekommen, für diese Erkenntnis. Und jetzt verbraucht einfach diese Zelle, nimmt keinen Sauerstoff mehr auf. Und das ist das, was Pathologen Krebszellen nennen. Und wenn jemand sagt, Krebs hat nichts mit Stress zu tun, dann hat er sich niemals mit den Arbeiten von Otto Warburg oder Paul Gerhard Zäger und auch später von Schäfer, Shea, Mintz, Ilmensee, Stevens, da fallen mir nochmal 20 Professoren ein, die das genauso beschrieben haben, schon vor fast 100 Jahren. Ja. Und auch, aber nicht, weil immer sagen, ja, früher, ja, heute sind wir doch viel weiter in der Medizin. Ja, Schäfer und Shea haben das in den 80er, 90er Jahren veröffentlicht. Ja. Man muss gar nicht 100 Jahre zurückgehen. Und das führt dann zu Krebs. Und wenn ich unsere Gesellschaft ansehe und den mehr Stress im Sinne von, weißt, wir haben ja heute nicht mehr Stress wie unsere Vorfahren. Das ist ja Nonsens, ja. Wenn ich an meine Großeltern und Großeltern denke, die hatten ja 10-mal mehr objektiven Stress wie wir haben. Davon abgesehen, dass unsere Großeltern teilweise 2 Weltkriege mitgemacht haben, ja, was ein unglaublicher Stress war. Aber das, was wir heute haben, ist eine extreme Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit verbraucht genauso Adrenalin wie Stress. Ja, also wie rein ganz objektiver Stress. Ja. Und dann kommt es noch zu einer, wo man ja der heutigen Generation wirft mir vor, die sind so verwöhnt und Ding, die wollen mehr Life-Work-Balance. Ja, ich will auch mehr Life-Work-Balance und du ja auch, deshalb wohnen wir nicht in Deutschland. Genau, weil wir mehr Work-Life-Balance möchten. Aber wir haben uns das erarbeitet. Und das haben viele nicht. Viele, die möchten in diesen Life-Work-Balance heute rein, ohne sie sich vorher erarbeitet zu haben. Und das führt zu einer verminderten Resilienz, also einer Widerstandskraft. Ja, und wenn ich vermindert widerstandsfähig bin, dann empfinde ich mehr Stress. Mhm. Dann bin ich schneller erschöpft und ich bin vor allem schneller unzufrieden mit der Welt, aber auch mit mir selber. Mhm. Und wenn ich jetzt die jetzige Lage so oft vor allem in Europa, aber auch in Amerika, also in Asien finde ich es ein bisschen anders. Da fühle ich mehr so dieses, was vielleicht in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war, ja. Aber gerade in Europa sehe ich das in ganz vielen Ländern und das ist schon sehr schlimm. Und allein das muss zu mehr Krankheit führen. Nicht nur zu Krebs, logischerweise betrifft es auch das Herz und viele andere Krankheiten. Ja,
ja, ja. Ja, das ist absolut verständlich. Vielleicht nochmal kurz, dass wir so noch so eine positive Wendung nehmen oder einen Ausblick. Was kannst du Menschen, also die jetzt, also ich persönlich, und da habe ich es schon mal gesagt, gehe ja nicht zum Arzt und würde mich auch niemals irgendwie irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen unterziehen, weil ich gar nicht in dieses System rein möchte.
Das können wir mal öffentlich machen. Finger weg von Mammografien, Darmuntersuchungen und Prostatauntersuchungen. Einfach Finger weg, im wahrsten Sinne des Wortes hier, okay?
Genau, kannst du kurz sagen, warum?
Naja, weil das einfach zu extrem vielen falsch positiven Ergebnissen führt. Mhm. Also das führt einfach dazu, dass Menschen gesagt wird, da ist was. Ja, bei Mammografien ist es, da weiß man es am besten, sodass manche Staaten wie die Schweiz zum Beispiel inzwischen hergehen und das nicht mehr empfehlen. Und bei Prostatakrebs ist es für uns Männer genauso schlimm wie die Frauen, die Mammografien, weil die meisten Prostatakrebse, auch wenn sie also jetzt maligne, bösartig sind unter Mikroskop, eben die Männer nicht töten. Und je mehr Männer aber zu diesen Voruntersuchungen gehen, desto mehr Männer bekommen die Diagnose Prostatakrebs und bekommen dann Therapien, die sie vielleicht töten oder aber extrem schädigen. Und deshalb einfach Finger weg. Finger weg im wahrsten Sinne des Wortes von all diesen Voruntersuchungen und diese PSA-Werte, die heute, wenn sie auf 2 sind, dann macht man die Männer schon wahnsinnig verrückt. Weil, weißt du, da passiert doch noch was anderes. Wenn einmal dein Arzt zu dir die Diagnose Krebs gegeben hat, dein Leben lang wirst du da damit zu tun haben. Und solltest du das Wort Metastase einmal im Leben gehört haben, glaub mir, 99% der Menschen kann mit dem Wort nicht umgehen. Und hier werden zu schnell Diagnosen gemacht. Und vielleicht noch am Rande, weil immer mehr gehen ja auch zu optisch, also Dickdarm-Vorsorgeuntersuchung und lassen sich da eine Videokamera da hinten reinschieben. Im Oktober 23 gab es eine große Versammlung in Wien von all diesen Proktologen und die haben da eine Studie veröffentlicht, die in 5 Ländern gemacht wurde, in Skandinavien, Holland, Polen und ich weiß nicht, wer die anderen noch 1-2 Länder dabei war. Und dann ist rausgekommen, man hat einfach untersucht, wie viele Menschen haben Dickdarmkrebs bekommen und überlebt in der einen Gruppe und in der anderen, wo überall diese Vorsorgeuntersuchungen gemacht wurden, wie viele haben denn da überlebt? Und zur großen Überraschung war der Unterschied 0,1%. Nicht mal 1% Unterschied. Und wenn ich denke, wie viel Geld da dafür ausgegeben wird, wie Menschen verrückt gemacht werden. Und heute ist es ja so, das habe ich schon oft erlebt, sobald jemand eine Polype im Dickdarm hat, was übrigens total normal ist, dann wird es als Vorstufe Krebs genannt, ja.
Ist auch wieder hier, ne? Und auch wieder
Geld. Ja. Und deshalb, ich gebe dir vollkommen recht, Finger weg von all diesem Zeug. Es macht mehr kaputt als gut.
Und das Schlimmste ist ja, wenn man mal so eine Diagnose bekommt, crasht ja das Immunsystem. Also man erlebt ja einen Schock, ne?
Niemand, wirklich niemand. Ich habe jetzt in 25 Jahren paar Menschen erlebt, die mit dem Wort Krebs umgehen konnten. Ja, aber weißt du, mit dem Wort Metastase habe ich noch gar niemanden gesehen. Tausende von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, konnte kein einziger mit dem Wort Metastase umgehen. Das ist ein Wort, das macht dein Gehirn malträtiert bis an deinen letzten Tag. Bis an deinen wirklich letzten Tag. Auch wenn du noch 10 Jahre lebst, wirst du jeden Tag ins Bett gehen mit diesem Wort Metastase. Und da muss man extrem vorsichtig sein mit diesen Diagnosen, mit diesen Worten. Und wenn ich denke, wie Ärzte ja mit Patienten sprechen, ja, nochmal ein eigenes Thema, ja.
Ja, das ist super, super krass. Wenn jetzt jemand trotzdem so eine Diagnose bekommen hat, die ja auch eine traumatische Erfahrung ist, wie wir wissen, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
Also mein erster Ratschlag, ja, mag dieses Wort nicht besonders, aber mein erster Rat ist wirklich, zuerst einmal, gib cool. Ja, zuerst mal zurücklehnen. Keiner stirbt morgen an Krebs. Ja, je nachdem, was es ist, habe ich Monate Zeit zum Überlegen. Was ich immer habe, ist viele Wochen Zeit. Selbst mit einem Pankreaskopfkarzinom, was mit die übelste Diagnose in Deutschland jedes Jahr ist, mit über 12.000 Leuten, würde ich sagen, selbst da habe ich ein paar Wochen Zeit, mir zu überlegen. Und mit Mammakarzinome und Kolonkarzinome, da habe ich ja viele Monate Zeit, um mir zu überlegen, was ich mache. Das ist der erste Schritt. Sich nicht verrückt machen lassen. Wenn du morgen nicht operiert oder chemotherapiert bist, dann hast du übermorgen eine Metastase und übermorgen bist du tot. Ja, das ist einfach Nonsens. Es gibt keine einzige Statistik, die das hergibt, diese Sätze. Aber diese Sätze werden jeden Tag ausgesprochen. Es wird ein unglaublicher Druck gemacht. Und dann, ich bin ja seit über 25 Jahren Vorstand von Krebs 21. Da heißt unser Leitspruch: Alle Menschen haben das Recht zu wissen und zu wählen. Und das ist das Erste. Ich muss zuerst wissen, wie kann ich mir denn ein neues Auto, eine neue Küche, ein Haus oder irgendetwas kaufen, das extrem viel wert ist, ja? Und unser Leben ist das Wertvollste, das wir haben. Unsere Zeit ist das Wertvollste. Da muss ich mich informieren. Da kann ich mich nicht auf eine Person verlassen. Ich sage nicht, Achtung, dass der Professor Nonsens ausredet, überhaupt gar nicht. Ich sage nur, hört ihr das von dem Professor an, hört es vielleicht von einem anderen Arzt an, schaut ihr mal 2, 3 Videos an von Menschen, die ganz anders denken. Und jetzt mach etwas, was leider viele Krebskranke nicht mehr können, logisch denken. Macht es denn, gib mal ein Beispiel, macht es wirklich Sinn? Jeder weiß, dass die Leber großes Entgiftungsorgan ist. Wenn ich jetzt einen Tumor in der Leber habe, wird den meisten Menschen eine Chemotherapie gemacht. Was sagt meine Logik da dazu? Das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein, die Leber, die komplett belastet ist, jetzt mit noch mehr Gift extrem zu vergiften. Macht es denn überhaupt Sinn? Ich könnte ja sagen, ja, es könnte Sinn machen, ich akzeptiere eine Zeit lang den Giftstoff, damit der Krebs weg ist. Und hier ist das erste Missverständnis. Ein Tumor ist nicht Krebs. Ein Tumor ist ein Symptom der Erkrankung Krebs. Und wenn ich den Tumor weg habe, habe ich die Erkrankung noch lange nicht weg. Das ist so, wie wenn ich Kopfweh habe. Deshalb ist mein Alkoholismus nicht weg. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein paar Schmerztabletten nehme und ich spüre nichts mehr, ja, oder ich habe andere Probleme und haue mir Valium rein, dann sind mir die Probleme egal. Aber die Ursache für das Ganze ist nicht weg. Und so ist es hier auch. Wenn ich einen Tumor habe, gibt es eine Ursache. Und da muss ich zuerst mal hin. Und wenn ich die Ursache finde, klar muss ich die Änderungen machen. Wenn ich die Ursache nicht finde, sind wir jetzt in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren eigentlich immer mehr dazu übergegangen, einfach zu sagen, okay, gut, dann Achtung, dann für ein Leben, wie wir das nennen, im Parasympathikus. Leben 2.0 nennen wir das. Fang ein neues Leben an. Und das oberste, die Überschrift für dein neues Leben heißt glücklich sein. Mhm. Und Achtung, nicht missverstehen im Sinne von, weil ich denke, du stirbst bald, ja, sondern weil ich weiß, je glücklicher Menschen sind, desto besser kann ihr Körper heilen, reparieren, desto besser ist die Hormonlage, desto besser kann das Gehirn, aber auch die Pankreas oder unsere Schleimhäute oder wer auch immer irgendwelche Enzyme oder Stoffe produzieren kann, die funktionieren besser, wenn es mir gut geht. Und die wichtigste Therapie ist zuerst mal zu analysieren, was läuft nicht gut in meinem Leben und was fange ich heute an, besser zu machen. Dass ich einfach ein viel glücklicher Mensch bin. Und dann kann ich immer noch überlegen, mache ich Vitamin C Hochdosis? Mache ich eine Chemotherapie? Mache ich eine Bestrahlung? Aber heute ist es umgekehrt. Man nimmt diese Therapien, die eigentlich zwei, dritt oder viert wichtig sind, die tut man vorne hin. Und die wichtigste Therapie, nämlich die Lebensänderungen, und wir haben noch nicht mal über Ernährung geredet jetzt, ja, das ist auch ein Riesenthema ist, ja, das wird alles nicht angeschaut. Aber das sind die wirklich wichtigen Therapien. Woher weiß ich das? Ganz einfach. Ich habe ganz viele Menschen interviewt, die alle möglichen Therapien gemacht haben und zum Sterben sozusagen nach Hause geschickt wurden und nicht gestorben sind. Und da war niemand dabei, der vorrangig Chemotherapie, Bestrahlung, Operation oder sonst was gemacht hat. Alle diese Menschen haben Ernährungstherapien gemacht, haben Entgiftungstherapien gemacht und haben vor allem Lebensveränderungen gemacht. Immer mit Überschrift glücklich sein. Und ja, manche haben sich noch operieren lassen und manche haben vielleicht auch irgendwas anderes Konventionelles gemacht. Ist alles okay, aber das war nie die Ersttherapie. Die Ersttherapie war immer Ernährung, Entgiftung und Lebensveränderung.
Wow, das ist so unglaublich wertvoll, was du mit uns teilst. Also ich bin begeistert. Gibt es noch was Wichtiges, was du noch unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, informiert euch. Während Corona habe ich ja gesehen, dass es unglaublich viele logisch denkende Menschen gibt, die einfach gesagt haben, halt mal, das stimmt doch irgendwas nicht, das kann nicht sein. Ich habe aber auch die andere Seite gesehen und die andere Seite hat aus einem Grund so agiert, Angst. Ja? Ich habe viele intelligente Menschen gesehen, die haben sich impfen lassen, nur aus einem Grund, aus der Angst heraus, die man ihnen gemacht hat. Und jetzt schaut einfach mal an, was macht der Arzt, der mit euch spricht? Was macht der? Macht er euch einfach nur Angst, damit er euch besser kontrollieren kann und besser sagen kann? Oder versucht er euch, die Angst wegzunehmen und zu helfen? Geht zu dem Arzt, der euch keine Angst macht. Ja? Die Angst machen, das sind nicht die Leute, denen ihr vertrauen sollt. Ihr solltet denen vertrauen, die sagen, okay, gut, wir gehen hier einen gemeinsamen Weg, so gut als möglich, du hochdiszipliniert, ich mit meinem Wissen und wir gehen den gemeinsam. Das sind gute Ärzte. Ärzte, die sagen, wenn du das nicht machst, dann aufstehen und gehen.
Ja, absolut. Vielen Dank, lieber Lothar. Das war sehr, sehr inspirierend. Ihr Lieben, dieses Video ist so unglaublich wichtig. Teilt es bitte auf allen Kanälen und schreibt auch gerne eure Erfahrungen, eure Meinung in die Kommentare. Und ja, lieber Lothar, ganz liebe Grüße nach Polen.
Ebenfalls liebe Grüße in die Sonne zu dir.
Danke.
Ich bedanke mich auch.
Ja, vielen Dank. Danke, ihr Lieben. Alles Gute.
Bis bald. Ciao, ciao miteinander. Ciao.